Die wenigsten hätten, glaube ich, vor allem bei meinem ersten Sohn gedacht, wie schlecht es mir wirklich geht. Weil ich habe irgendwie halt gefunden, ich habe jetzt ja als Kind, ich muss jetzt ja stolz sein, ich muss das auch zeigen. Und das hat mir niemand angesehen. Aber wenn ich dann heimgekommen bin, dann ist das Kartäuschen zusammengefallen. Und ich bin einfach erschöpft gewesen. Es ist wahnsinnig anstrengend, so eine Fassade aufrecht zu halten, die sich innerlich ganz anders anfühlt.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Eine postnatale Depression kann jede Mutter tüpfen. Sie kommt wie aus dem Nichts. Und sie geht nicht einfach wieder weg. Meine Gesprächspartnerin Andrea Borzatta hat genau das erlebt. Jetzt ist Andrea Präsidentin vom Verein Postnatale Depression Schweiz. Der Verein, der hilft Betroffenen, damit sie möglichst gleich Hilfe bekommen. Die Andrea hat mir von ihren eigenen Erlebnissen erzählt. Wir haben aber auch darüber geredet, was zum Beispiel Aussenstehende machen können. Los geht's! Andrea, du hast ein Kind bekommen. Dann geht man klassisch davon aus und nachher ist riesige Freude und grosse Liebe. Wie war es bei dir?
Also bei meinem ersten Sohn war es ziemlich anders gewesen. Und zwar auch sehr unerwartet. Es hat dann doch alles plötzlich sehr schnell müssen gehen. Ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung und einen Notkaiserschnitt und ich bin natürlich total überrumpelt worden. Es ist dann aber schlussendlich eigentlich alles gut gekommen und so haben dann irgendwie alle um mich herum gefunden, ja, aber es ist doch jetzt alles gut, schau führen, denk positiv. Und das Gefühl, eben, es kommt alles gut, das hat sich bei mir einfach nie eingestellt. Also mein Alltag war einfach total geprägt durch Ängste. Natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, wie wir gestartet sind. Also mein Sohn war natürlich auch sehr klein gewesen. Alle haben mir gesagt, er müsse doch zunehmen. Er müsse doch jetzt mal trinken und das hat er eben nicht so gut gemacht. Er hat mich natürlich umso mehr irgendwie als schlechte Mutter gefühlt. Also er hat nicht genug lange in meinem Bauch geblieben und dann habe ich auch noch das mit dem Stillen irgendwie nicht wirklich angebracht. Ich habe es dann aber durchgestiert, relativ lang. Und bin aber einfach total geprägt durch die Ängste und Sorgen um mein Kind.
Und wie war denn dein Alltag gewesen, so die ersten Wochen mit Baby zuhause?
Also ich habe hier eigentlich nur abgepumpt, Schöppeli gewaschen, gestillt, Schöppeli gegeben. Also ich habe hier zum Glück auch noch recht viel Hilfe von meinem Mann gehabt. Ich weiss nicht, wie ich das sonst geschafft hätte. Ich habe einfach funktioniert. Also ich habe irgendwie einfach funktioniert. Und je länger es aber gegangen ist, habe ich einfach mich selber total verloren dabei. Ich habe am Morgen, also ehrlich gesagt, am liebsten wäre ich gar nicht aufgestanden. Ich bin dann auch oft vielleicht mit dem Baby wieder ins Bett, was ja auch okay ist unter normalen Umständen, wenn man einfach auf seinen Körper hört. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich, auch wenn ich zurückdenke, einen Moment habe, wo ich einfach mit meinem Baby dort gelegen bin und glücklich gewesen bin. Ich bin eigentlich immer angespannt gewesen, voller Ängste und Sorgen, habe schon wieder an die nächste Mahlzeit gedacht. Und ja, also ich habe mich dann fast müssen zwingen, mal rauszugehen. Ich habe gewusst, das ist wichtig fürs Baby, also ich möchte ja alles gut machen eigentlich. Das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Aber immer einfach total angespannt. Innerlich eigentlich ein extremer Stress. Also konstant höchst Stresslevel.
Also wenn du dein Baby angeschaut hast, ist es für dich mehr ein Stress gewesen und nicht so ein, das Gefühl, wo man so irgendwie meint, man müsse es empfinden?
Also ich habe eine unendliche Liebe empfunden. Das von Anfang an. Das ist ja, das ist nicht immer so. Es gibt auch Frauen, die das nicht empfinden am Anfang, die wie einfach die Gefühle nicht aufbauen. Ich habe das gehabt, ich habe die Liebe empfunden, aber eigentlich so fast übertrieben. Also ich habe so eine unglaubliche Angst gehabt um ihn und ihn so beschützen, dass das eben dann doch wirklich fast so ein bisschen zum Stress geworden ist. Und wenn ich ihn angeschaut habe, natürlich habe ich ihn herzig gefunden und so. Aber es ist einfach, ich habe es wie nie können mich dann so ein bisschen loslassen und mich einfach auf das einlassen und einfach mal finden, es ist schön. Es ist einfach nur wie ein, es ist wie so eine Last gewesen, eine grosse Last, die ich wie einfach nicht loswerden konnte.
Und wie bist du mit dem umgegangen? So der, so der permanente innere Druck zu dem, dass man eh schon todmüde ist und all die Hormone und so. Was ist denn passiert mit dir?
Also, ich glaube, am meisten gelitten so am Anfang hat wahrscheinlich mein Mann, weil ja, er ist natürlich dann teilweise so ein bisschen der Blitzableiter gewesen. An wem hätte ich es sonst auslassen sollen? Weil gegenüber aussen habe ich das nicht gezeigt. Also, ich glaube, nicht einmal meine Eltern habe ich in dem Moment gezeigt, wie es mir wirklich geht. Weil alle mir ja gesagt haben, ja, es ist schon etwas Wunderbares, gell? Und ich habe irgendwie nur so gedacht, okay. Ja, habe irgendwie so ein bisschen gelächelt und genickt und habe innerlich gefunden, nein, eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Und mein Mann hat natürlich das alles gesehen und hat auch Einblick gehabt, hat mir auch sehr viel geholfen. Und trotzdem habe ich halt einfach zwischendurch wie nicht mögen. Und dann war er so ein bisschen der Leidtragende gewesen. Ich glaube, so ein bisschen Kehrtwende ist dann gekommen. Ich habe all das gemacht, was die Mütter machen, die gesund sind. Ich bin ins Babyschwimmen, ich bin zu der Mütter- und Väterberatung. Ich habe die Termine gemacht und habe mich dort zusammengerissen. Aber bei der Mütterberatung bin ich dann doch regelmäßig, wenn mich jemand gefragt hat, wie es geht, habe ich geheult. Und dann hat die irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich komme sie mal die Heim besuchen. Ich fand, ja, okay. Und dann ist sie heimgekommen und hat mir dann, ich muss jetzt sagen, im Nachhinein vielleicht nicht so auf eine sensible Art und Weise, aber sie hat mir dann gesagt, haben Sie sich schon mal überlegt, Antidepressiva zu nehmen.
Okay, also geht es um BAM.
Genau, und ich habe so gefunden, Antidepressiva, ich? Also ich habe irgendwie, ja, damals einfach auch noch eine andere Vorstellung gehabt, was das ist und was das mit einem macht. Und habe dann aber natürlich durch das angefangen, mich ein bisschen informieren, habe nachgelesen und bin dann eben auch auf den Verein gekommen und habe dort Symptome gelesen und habe gemerkt, das bin ich. Also all das, was dort steht, das bin genau ich.
Also der Verein Postnatale Depression Schweiz.
Genau. Und ehrlich gesagt hat es mir noch gut getan, hier einmal einen Namen zu haben für meinen Zustand. Also nicht mehr einfach nur das Gefühl haben, ich bin irgendwie unfähig, ich bin schwach, das haben ja alle anderen von mir auch schon geschafft, wieso schaffst du es nicht? Sondern ich habe gemerkt, es ist, glaube ich, mehr, es ist, glaube ich, wirklich nicht nur einfach aufgrund von der Anfangsgeschichte und dem Stress, dass es mir nicht gut geht, sondern es geht wirklich richtig krank. Und ich habe, das haben mir dann auch geholfen, dass ich auf dieser Seite hat's einen Selbsttest, den gibt es immer noch. Das sind 10 Fragen und als ich den gemacht habe und so die Punktzahl so ein bisschen richtig reingegangen ist, habe ich es wie schwarz auf weiß gehabt, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Bis ich dann Hilfe angenommen habe und es mir eingestanden habe, ist noch mal recht viel Zeit vergangen. Aber ja, einfach weil ich auch nicht so gewusst habe, wo anen und eben mich vor allem auch noch nicht getraut habe, darüber zu reden. Also ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ich brauche Hilfe, geschweige denn die auch annehmen.
Aber es ist eben, dann siehst du, okay, ich habe wahrscheinlich eine Depression in diesem Test. Ist das dann, hat mehr das Gefühl überwogen, oh, Gott sei Dank habe ich eine Antwort? Oder ist gleich so eine Art Schuldtag gewesen? Warum habe ich jetzt eine Depression? Warum kann nicht ich einfach ein Kind bekommen und zack, bumm, das alles stemmen? Und,
also ja. Im ersten Moment war es schon eher die Erleichterung gewesen, dass ich einfach weiss, was es ist und dass es eben eine Krankheit ist. Mhm. Natürlich, es ist leider noch nicht so, dass es eine Krankheit ist wie irgendwie ein Beinbruch oder so. Das ist in der Gesellschaft halt noch nicht das Gleiche. Dort fragt man nach und bietet Hilfe an und bei einer Depression ist es halt immer noch einfach schwierig. Es ist immer noch ein bisschen Tabu. Aber trotzdem habe ich da gewusst, es ist eigentlich etwas, was mit mir passiert und ich nicht nur selber die Schuld bin. Und das, der ganze Prozess ist natürlich dann auch erst später losgegangen. Ich habe dann ich habe auch noch mal recht lange gewartet, bis ich dann wirklich mal eine Patin getroffen habe, auch über den Verein, also eine ehemalige Betroffene, wo ich mich auch austauschen konnte. Sie hat mir dann auch eine Fachperson eigentlich empfohlen und ich habe eine Therapie angefangen. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich die richtige Person gefunden habe. Das ist leider halt oft so ein bisschen schwierig. Deshalb eben, beim Verein schauen wir eigentlich, dass wir so ein bisschen Leute auch empfehlen können, ein bisschen schauen, was braucht jemand. Aber ich habe da noch recht lange gehabt.
Also bis du jemanden hast, wo du das Gefühl hast, das stimmt jetzt für mich.
Ja, und ich habe es dann eben auch wieder abgebrochen, weil es ist halt dann, irgendwann Zeit hält so ein bisschen Wunder, hat man das Gefühl. Und das Kind wird grösser, denkst du, wird ein bisschen kleiner. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, mal, es geht mir eigentlich besser. Und dann, wo dann eben der zweite Sohn kam, habe ich wirklich das Gefühl, das passiert mir nicht mehr. das werde ich das mal schaffen. Und es ist auch am Anfang, ich habe dann keinen Notkaiserschnitt gehabt, aber einen geplanten, das habe ich so müssen haben. Das war auch okay für mich und es war eigentlich auch ein schönes Erlebnis gewesen, im Vergleich zum ersten Mal. Und die ersten paar Wochen waren irgendwie recht entspannt gewesen. Mhm. Und dann hat er einfach irgendwann plötzlich nicht mehr trinken. Und dann ist mich eigentlich so das Trauma halt von der ersten Geburt hat mich wie überrollt, wie so eine Lawine.
Ja.
Und ich habe so gedacht, nein, jetzt fängt das wieder an. Und ich habe einfach Panik bekommen. Und habe dann da vielleicht, ich weiß nicht im Nachhinein, ob das die richtige Entscheidung war. Ich glaube es eher nicht, aber ich habe dann relativ schnell abgestillt. Was ich ja beim ersten Sohn habe ich ja dann also sehr lang, obwohl es schwierig war, habe ich das weiterziehen, das still. Und habe ich gefunden, jetzt das mal mache ich es besser, jetzt schaue ich mir gut.
Mhm.
Was ich da noch nicht gewusst habe, ist, dass das schnelle Abstillen auch wiederum ein Risikofaktor ist für eine Depression, weil einfach sehr viel hormonell dann passiert, oder? Und das wiederum erst recht einfach in ein Loch hineinstürzen. Und das ist dann bei mir auch passiert, verbunden damit, dass der Kleine zuerst Milch nicht vertreibt hat und ich mir Vorwürfe gemacht habe. Und das war dann so ein Teufelskreis gewesen, bis ich dann, als er etwa 7 Monate war, gesagt habe oder gemerkt habe, es geht nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich schaffe keinen Tag mehr. Mhm. Und wenn es den Knopf gegeben hätte, den ich hätte drücken können und es hätte mich nicht mehr gegeben, dann hätte ich den gedrückt. Aber klar, ich wollte natürlich irgendwie von meinen Kindern auch weiter sein und habe dann da gefunden, okay, jetzt musst du etwas machen. Und habe dann geschaut, es gibt ja leider viel zu wenig Mutter-Kind-Stationen in der Schweiz. Oder wenn dann mit langen Wartefristen. Ich habe mich dann entschieden, dass ich allein in eine Klinik gehe, ohne Sohn. Was oft auch wieder natürlich zu neuen Problemen kann führen. Also ich denke, es ist immer besser, wenn eine Mutter mit dem Kind eine Therapie kann machen kann. Aber da ist für mich, hat es keine Möglichkeit gegeben, ich hätte zu lange müssen warten. Und ich war dann 7 Wochen in der Klinik gewesen. Ich hatte zum Glück eine gute Lösung für die Kinder, was ja nicht selbstverständlich ist. Also mein Mann ist selbstständig und er hat einen grossen Teil für die Klinik geschaut. Und mein Grosser war bei meinen Eltern gewesen.
Ah, super.
Ja, und da hat eigentlich so der Prozess auch angefangen, vom mehr auch über mich selber lernen, warum bin ich, wie ich bin. Auch versuchen, achtsamer zu leben, also mehr Momente erleben. Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich auch ein Leben lang geht. Ich glaube, da muss man auch immer lernen und immer sich auch wieder daran erinnern, wie wichtig das ist. Aber es hat mir doch so ein bisschen auch gewisse Technik oder auch so ein bisschen Denkmuster ein bisschen können geben, wie ich nachher im Alltag, und dann ist der Abend natürlich erst losgegangen, das kann versuchen umzusetzen. Also wirklich auch teilweise auch ein bisschen eine emotionale Distanz haben. Also, dass einem nicht immer alles gerade so nahe geht und so bedrohlich ist.
Also, das heisst bedrohlich, du hast einfach viel Angst gehabt. Was wären denn so Ängste?
Also, ich habe gemeint, mein Kind stirbt.
Bei allem? Oder
also, vor allem rund ums Thema Essen.
Ja.
Also, wenn er nicht isst, dann stirbt er.
Ja.
Und ich meine, ich habe schon rational gewusst, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber die emotionale Seite ist eine andere und die ist einfach in dem Fall dominant. Und das hat sich auch körperlich gezeigt. Also ich hatte Kribbeln in den Fingern gehabt, ich hatte wie so einen Druck auf der Brust gehabt, das war richtig bedrohlich gewesen. Und dann habe ich wie müssen lernen, das ist wie so eine Verhaltensänderung, oder lernen, das auszuhalten. Also ich habe dann einfach müssen sagen, okay, er mag nicht essen, okay, probieren wir das mal. Bis zur nächsten Mahlzeit. Und dann merke ich, okay, er ist gar nicht gestorben. Es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Und je mehr man das dann so ein bisschen übt, merkt auch das Hirn, das ist gar nicht so bedrohlich. Oder es ist nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, es ist okay.
Mhm.
Und kann dann so ein bisschen Druck aus der Situation rausnehmen. Weil es ist ja so ein bisschen, oder das Huhn oder das Ei. Also hat er jetzt schlecht gegessen, weil ich so Angst hatte?
Ja.
Oder ist es mir so schlecht gegangen, wie er so schlecht gegessen hat?
Ja.
Also, das ist so ein bisschen ein tiefes
Ja, vor allem bei Kindern, die spüren, wenn irgendetwas bei den Eltern schwierig ist oder so ein bisschen angespannt ist.
Ja. Ich habe dann einfach wirklich versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen und ihm den Raum geben, den er braucht. Und auf ihn eingehen, ihn anschauen und mir sagen, er sieht nicht aus, als würde er gerade sterben. Er sieht eigentlich wie ein herziger, quickfidelen Bub aus. Und dann auch mich versuchen, auch irgendwie das dann mal annehmen und mich darüber freuen und stolz auf ihn sein. Und diesen Gefühl auch ein bisschen mehr Raum dann geben, oder?
Jetzt sagst du eben, nach dieser 7 Wochen Therapie ist es nicht vorbei gewesen mit, eben, du kommst raus und dann, ah super, jetzt geht es mir wieder gut.
Nein.
Sondern dann hast also ist anstrengend gewesen, dann noch weiter zu arbeiten.
Ja, dann ist es erst eigentlich losgegangen, weil es ist ja dann im Alltag, wo du musst lernen, wie du mit dem umgehst, auch mit deinen Ängsten umgehst. Und, klar, ich habe dann auch gewisse Medikamente bekommen. Im Nachhinein sehe ich die so, als die haben mir eigentlich wie geholfen, wieder ich selber werden. Ich habe früher immer Angst gehabt, die Medikamente machen eine andere Person aus mir. Mhm. Ich glaube aber, die haben mir eigentlich geholfen, wieder ich sein und eben auch eine gewisse emotionale Distanz, dass es nicht gerade so bedrohlich ist und dass ich überhaupt auch eine Therapie mache, also dass ich überhaupt auch an mir arbeiten kann. Weil vorher bin ich so im Loch gewesen, dass ich habe mir ja nicht vorstellen, dass ich je wieder mich auf irgendetwas freuen kann. Mhm. Also bist du gar nicht in der Lage, eine Therapie zu machen. Wenn du null Optimismus hast, dann ist das schwierig. Und ich glaube, das hat mir geholfen. Ich kann jetzt die Medikamente schon lange nicht mehr und es geht mir gut. Mhm. Aber in dem Moment haben sie mir wie so eine gewisse Stabilität auch gegeben. Und ich kann an mir arbeiten und ich kann auch wieder mal glücklich sein. Also wie verlernt haben, oder ich weiß nicht, es ist einfach nicht mehr gegangen.
Jetzt gerade dein Mann, du sagst, er war dein Blitzableiter gewesen, ein bisschen. Hat er dann gemerkt, Andrea, jetzt bist du wirklich anders als sonst, oder es war euer erstes Kind gewesen, er hat auch nicht gewusst, wie Frauen sind dann nach einer Geburt.
Ja.
Hat er mal gesagt, du, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie etwas ganz, ganz anderes und gar nicht mehr gut.
Ich glaube, er hat lange auch nicht gewusst, was das Problem ist, weil wir sind einfach so in dem Funktionieren drin gewesen und ja, eben, der Start war auch schlimm gewesen. Ich glaube, er hat lange nicht gewusst, was genau das Problem ist. Und es ist auch für ihn, glaube ich, irgendwo doch eine Erleichterung gewesen, mal zu wissen, was es ist. Aber er war auch oft total überfordert und hilflos. Was kann er machen? Wie kann er mir helfen? Weil zum einen war er ja mir der Nächste gewesen, aber richtig an mich herangekommen ist er gleich nicht mehr in dem Moment. Ich habe ja zugemacht. Ich habe niemand mehr an mich herangekommen lassen. Mich hat auch niemand umarmen oder so. Ich konnte das nicht zulassen. Mhm. Das war viel zu nahe und viel zu unangenehm gewesen.
Also wie du Angst gehabt hättest, du würdest gerade auf der Stelle losheulen und könntest nicht mehr aufhören?
Vielleicht, oder? Ja, vielleicht war es ein bisschen Selbstschutz gewesen, ja. Also ich hatte natürlich auch durch das Baby so viel Nähe gehabt und das ist ja für mich nicht nur schön gewesen. Also ich habe das zwar auch wichtig gefunden und ich konnte ihn ja auch kaum weggeben von mir. Also ich hatte nur Mühe gehabt, ihn jemandem zu geben. Aber irgendwie sonst, dass ich mich mal bei jemandem in den Armen einfach hätte können, so ein bisschen gehen lassen und durchschnaufen und vielleicht dann eben auch heulen, das habe ich einfach hier am Anfang zumindest nicht können zulassen. Beim zweiten Kind eher. Dort habe ich wirklich auch eher können. Da habe ich auch von Anfang an gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es, dann habe ich gesagt, also habe ich gar nicht gesagt, ich habe einfach geheult.
Ja.
Ich habe gar nicht mehr, also ich habe die Fassade nicht mehr versucht aufrecht zu behalten, weil ich da schon gewusst habe, was es ist und dass das gibt. Und ich weiß auch, dass viele Leute überfordert sind mit dem, weil sie dann vielleicht teilweise sich gar nicht mehr getraut haben, mich zu fragen, wie es geht, weil sie Angst hatten, wie sie jetzt nachher reagieren. Und ich verstehe das auch. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf wegen dem, weil ich glaube, man kann wirklich nur, wenn man selber drin steckt, wissen oder ein Gefühl haben, wie sich das wirklich anfühlt. Ich habe es immer schön gefunden, wenn die Leute Interesse gezeigt haben. Also wenn sie einfach sich interessiert haben oder auch gefragt haben, wie kann ich helfen, was würde dir jetzt gut tun, und nicht Sachen sagen wie, versuch doch positiv zu denken und es kommt doch schon gut. Ja. Das weiss ich, das ist alles gut gemeint, aber das ist so kontraproduktiv, weil man einfach das Gefühl hat, erst recht, ich kann das ja nicht. Mhm. Umso schlimmer, oder? Ich versage, weil ich kann das einfach nicht, das positiv denken im Moment.
Mhm. Ich habe das Gefühl, jede von uns hat irgendwie eine Freundin, also wenn es ihr nicht selber passiert ist, aber wo man denkt, irgendetwas, ich habe das Gefühl, stimmt etwas nicht. Wie würdest du denn sagen, soll man das am Menschen ansprechen?
Ich finde halt immer, man sollte es direkt ansprechen. Also wenn man eine Frau, wenn mich hier jemand gefragt hat, wie geht es dir wirklich? Sag, wie geht es dir? Du machst mir irgendwie nicht so einen guten Eindruck. Dann habe ich das nicht können sagen, nein, alles gut. Mhm. Also dann, man merkt ja, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Oder? Und so, das Baby, das ist schon schön. Und dann geht es ums Baby. Aber wenn jemand wirklich die Frau anschaut und die Frau mal das Baby außer Acht lässt und nicht sagt, wie herzig das ist und so, sondern einfach sagt, hey, wie geht es dir? Kann man dir irgendwie helfen? Was würde dir gut tun? Dann glaube ich, tun die meisten Frauen die Fassade ablegen. Und wenn man dann eben noch vielleicht einen Schritt weiter weggeht, dann kann man wirklich mal sagen, hey, mach doch mal den Test. Es sind 10 Fragen, es geht 5 Minuten, ich mache es mit dir zusammen.
Mhm.
Und dann hast du einfach eine Idee, ein bisschen, oder? Wenn's, vielleicht ist es wirklich einfach, weil es jetzt sehr streng ist. Es ist ja immer streng. Es ist immer eine Herausforderung für jede junge Familie. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob man das in einem gesunden, müden Zustand macht oder in einem müden, kranken Zustand. Das ist einfach nur ein Unterschied. Und so ein Test, finde ich, gibt einem dann wirklich einen Anhaltspunkt, ob man Hilfe braucht oder ob man vielleicht einfach mal ein bisschen muss, einfach schlafen muss.
Mhm. Ja. Eben so der Unterschied Babyblues, postnatale Depression oder postpartale, wie man auch sagt. Was ist denn für dich so konkret der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen?
Also der Babyblues, den haben ja sehr viele Frauen. Das sind bis zu 80% der Frauen, die das haben. Und das geht ein paar Tage bis, man sagt so maximal 2 Wochen. Und wenn nach diesen 2 Wochen dann die Gefühle, und die Gefühle sind recht ähnlich auch zu einer Depression. Also es ist wirklich, man ist auch tief betrübt und man ist überfordert, man ist traurig. Wenn die Gefühle aber nach 2 Wochen nicht wieder auch weggehen, dann, und der Übergang ist oft fließend, dann kann es eben auch richtig Depression gehen. Und ich weiss, es gibt immer noch viel auch Missverständnis. Wir haben auch oft Frauen gesagt, ja, das habe ich auch gehabt und so, ja, zum Glück geht es wieder weg. Nein, eine Depression geht eben nicht einfach wieder weg. Und das ist eben auch der Unterschied. Dann braucht man wirklich Hilfe. Mhm. Und es ist einfach ein Unterschied und man darf das nicht verwechseln. Ja.
Also Depression ist, geht in keinem Fall eigentlich dann einfach so weg. Es oder kommt, sie verschwindet einfach so ein bisschen.
Es kommt natürlich auch auf die Schwere von der Depression an. Ich meine, es ist auch nicht immer nötig, dass man Medikamente muss nehmen muss. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo die Frau das selber schafft. Es ist einfach oft unnötig, dass sie allein muss dadurch, weil es gibt Hilfe. Und es ist halt auch oft so, wenn man das Grundproblem vielleicht nie richtig angegangen ist, dass vielleicht dann die Depression einem ein Leben lang begleitet. Oder auch in einer anderen Situation wieder stärker für einen Kund. Und ich sage nicht, ich glaube, auch meine Depression wird mich ein Leben lang begleiten, aber so in der akuten Phase ist es so dominant gewesen, dass es nichts mehr anders Platz gehabt. Es hat nur noch die Depression gegeben, wie so ein schwarzer Fleck, der einfach alles andere überdeckt. Und jetzt ist so der schwarze Punkt, der ist einfach irgendwo. Mhm. Ich bin mir dessen bewusst, aber es tut überhaupt nicht mehr mein Leben dominieren. Aber es macht, tut mich vielleicht teilweise immer wieder daran erinnern, dass man eben ein bisschen bewusster muss auch leben, dass man, und das ist ja nicht immer einfach. Also ich meine, das ist ja immer etwas, wo man auch wieder ein bisschen lernen muss. Aber es erinnert mich einfach auch immer wieder daran. Und ja, manchmal bin ich auch noch traurig. Ich bin traurig, dass ich keine schöne Zeit mit meinen Babys gehabt habe. Ja. Aber irgendwo ist es halt dann auch ein Akzeptieren, dass das jetzt mein Leben ist. Mhm. Und dass ich jetzt umso mehr meine Kinder versuche zu geniessen. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine sehr gute und intensive Beziehung zu meinen Kindern. Klar frage ich mich manchmal auch, was hat das jetzt auch mit ihnen gemacht, oder? Und da kommen auch manchmal so ein bisschen Vorwurfsgefühle auf. Und ich sage mir dann einfach, hey, look, du hast gemacht, was du hast können. Es ist wie nicht in deiner Macht gelegen. Du bist krank gewesen. Mhm.
Gerade jetzt da eben das Gefühl, es ist krank, es gibt Mütter, die gegenüber ihren Kindern eben keine Liebe können empfinden am Anfang oder extreme Aggressionen empfinden. Da habt ihr bei euch im Verein wahrscheinlich ganz verschiedene Erlebnisse, wo variieren, oder was habt ihr
ja,
für Beispiele?
Also es gibt wirklich so viele unterschiedliche Fälle. Es ist ja auch nicht immer so, dass es nur die schwierigen Geburten sind, was nachher passiert. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist für die Frauen, die eine wunderbare Schwangerschaft hatten, eine wunderbare Geburt, ein gesundes Kind, fast noch schwieriger ist, weil sie wie alle finden, du hast ja gar keinen Grund, was ist denn dein Problem? Oder ich kann sagen, ja, mit meiner schwierigen Geburt, ja. Ich meine, klar haben die Leute irgendwann gefunden, jetzt denke ich positiv, es ist alles gut. Aber die Frauen haben wie noch weniger ja, so objektiv irgendwie Gründe. Aber die muss es eben auch nicht geben. Die gibt es auch oft nicht. Mhm. Und so ist es eben auch mit den Reaktionen, wie gehen die Frauen dann, also was zeigen sie überhaupt für Symptome? Dass es eben teilweise auch keine Liebe oder schwierig ist, die Liebe anzunehmen oder auch zu geben, das braucht auch einfach manchmal Zeit. Und deshalb umso wichtiger, dass man da auch eine Therapie kann machen kann, wo man das kann angehen kann und das auch lernen. Das kann man auch lernen. Die Bindung aufbauen. Und wenn es aber dann wirklich Richtung Aggressionen geht, also eben auch dem Kind gegenüber, dann wird es natürlich auch gefährlich. Es kann auch gefährlich werden. Und das sind aber oft Frauen, die dann eher postpartale Psychose haben. Und das sind ganz wenige, das sind irgendwie 1 bis 3 von 1000 Frauen. Aber doch, die gibt es. Und das ist dann aber, da merkt man wirklich eine krasse Persönlichkeitsveränderung. Also die Frauen haben einen totalen Realitätsverlust. Die sehen teilweise irgendwie ein Monster. Oder das Kind ist plötzlich ein Monster. Und das Kind, oder ich, das will mir etwas machen. Und, aber eben, wie gesagt, das ist wirklich eine Ausnahmesituation. Das ist nicht das, was wir von einer postnatalen oder postpartalen Depression reden, sondern das ist eine Psychose und das ist sehr gefährlich und da muss man sofort reagieren.
Ja. Und eben, wenn im klassischen, so im Hollywood-Film ist, wenn einmal postnatale Depression vorkommt, dann ist es eine Frau, die einfach nur noch heulend im Bett liegt. Das ist ja oft nicht der Fall, einfach weil Frauen sich das vielleicht wünschten, sie könnten den ganzen Tag heulend im Bett liegen, aber sie halten die Fassaden aufrecht. Kennst du das, dass die Fassaden mit aller Kraft versuchen aufrechterhalten?
Ja, das habe ich immer so gemacht. Also ich habe eben, die wenigsten hätten, glaube ich, vor allem bei meinem ersten Sohn gedacht, wie schlecht es mir wirklich geht. Weil ich habe irgendwie halt gefunden, ich habe jetzt ja als Kind, ich muss jetzt ja stolz sein, ich muss das auch zeigen. Und das hat mir niemand angesehen. Aber wenn ich dann heimgekommen bin, dann ist das Kartäuschen zusammengefallen. Und ich bin einfach erschöpft gewesen. Es ist wahnsinnig anstrengend, so eine Fassade aufrecht zu behalten, wo sich innerlich ganz anders anfühlt. Also, eben, ich denke, es ist einfach, man muss diesen Frauen wie die Möglichkeit geben, dass sie die Fassade früher ablegen können, dass sie gar nicht in das reinkommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwelche Bilder entsprechen, sondern dass man ihnen einfach auch sagt, das gibt es, die Krankheit gibt es und es ist okay, das ist nicht deine Schuld. Das kann einfach passieren und es sind viele Frauen, wo das passiert. Also in der Schweiz allein sind das rund 13'000 Frauen pro Jahr, die betroffen sind. Also ich meine, das ist wirklich nicht etwas Seltenes.
Mhm. Gerade in Spitälern wird oft, zum Beispiel nach Kaiserschnitt oder so, oder eben Notkaiserschnitt, dann hat das Personal, das so ein bisschen mit den Frauen redet. Hast du das Gefühl, das ist dann schon der Zeitpunkt, wo man könnte einhaken könnte, oder geht es doch noch ein bisschen länger? Müsste also die Hebammen sicher aufmerksam sein oder eben die Freundinnen?
Ja, es ist halt wirklich in der ersten Phase ist es total schwierig. Also eine Psychose zum Beispiel zeigt sich oft früher, das schon. Aber postnatale Depression, das ist halt wirklich am Anfang schwierig schon zu erkennen. Es gibt es, wenn zum Beispiel eben die Frau ganz fest Mühe hat, das Kind anzunehmen und es gar nicht vertreibt auf sich. Das ist schon mal natürlich etwas, wo man ein bisschen darauf achten muss. Aber oft, und auch bei mir, ist das erst ein paar Wochen später wirklich eigentlich auftreten. Und wo ich jetzt auch denke im Nachhinein, dass es eben dann nicht mehr die normale hormonelle Umstellung ist vom Anfang, sondern dass dann richtig krank geht, das ist halt vielleicht ein paar Wochen später. Und dann ist man nicht mehr im Spital. Dann ist sicher die Hebamme eine ganz wichtige Kontaktperson. Ich wünschte mir aber auch, dass der Gynäkologe zum Beispiel auf das schauen würde, weil man ist 6 bis 8 Wochen nach der Geburt dort, das ist genau die Zeit, wo eben auch ein Peak könnte sein, dass er wirklich auch, wie auch immer, würde fragen, wie geht es Ihnen? Mhm. Oder weil meistens schauen die, ist körperlich soweit alles in Ordnung, ist das auch verheilt, aber dass man halt wirklich auch fragt, wie geht es Ihnen? Und vielleicht auch mal so eine Skala schnell durchmacht, und dann eben auch an eine Fachperson verweist, wenn man merkt, es geht ihr nicht gut. Und viele Gynäkologen tun das leider wie einfach noch nicht mit einbinden. Und klar, vielleicht muss man ihnen auch noch ein bisschen mehr Informationen geben, was machen wir denn mit diesen Frauen, wo kann man sie anverweisen, wo kommen sie Hilfe über. Weil sonst sprengt es vielleicht auch ein bisschen ihren Rahmen. Aber das wäre schon, so ein bisschen langfristig wäre das eigentlich so ein bisschen mein Wunsch, dass einfach alle Frauen bei diesem Termin beim Gynäkologen den Fragebogen wieder ausfüllen und wissen, ja, brauchen sie Hilfe oder nicht? Mhm. Ist es im normalen Rahmen oder brauche ich wirklich Hilfe?
Was genau würde denn passieren, wenn man eben den Fragebogen ausfüllt und sieht, es geht, manchmal ist es ja nicht eindeutig, aber es geht in so eine Richtung, vielleicht entwickle ich so eine Depression?
Ja, also dann muss man halt eben eine Fachperson suchen. Wir helfen den Frauen, wenn sie das suchen. Sie rufen bei uns an und dann, oder schreiben das Mail und dann schauen wir, wo ist die Person daheim, welche Leute kennen wir auch, Fachleute, die spezialisiert sind in diesem Umfeld. Wir haben auch eben Patinnen, das sind so ehemals betroffene Frauen in der ganzen Schweiz, die dann diesen Frauen können helfen. Also oft hilft es einfach auch nochmal mit jemandem zu reden, wo es genau gleiche durchgemacht hat. Es ist ein anderes Gespräch als mit einem Arzt. Mhm. Oder? Und das können wir diesen Personen dann eben auch so zur Seite stellen. Ich glaube wirklich, dass man einfach eine Fachperson findet, wo man dann eine Therapie kann, besprechen. Und wie gesagt, das ist nicht immer gleich. Das ist eben, braucht eine Fachperson, um zu entscheiden, was braucht die Person jetzt in dem Moment.
Eben, was heisst Therapie? Heisst das, kann das sein, irgendwie einfach viermal darüber reden, bis zu hochdosierte Medikamente? Oder ist, variiert das sehr stark oder ist es ein bisschen einheitlich?
Das variiert sehr stark. Also oft hilft es auch, wenn man wirklich einfach mit einer Fachperson darüber redet. Mhm. Das kann auch schon sehr viel Erleichterung geben, wenn man auch einfach mehr versteht und was auch jetzt passiert ist, mehr kann verstehen und man kann darüber reden und das zulassen. Aber natürlich gibt es auch so Fälle, wo es dann vielleicht auch angebracht ist, dass man in eine Mutter-Kind-Klinik geht, wo man eben selber Therapie hat, aber eben auch fürs Kind geschaut wird. Es hilft oft auch noch an diesen Ort, dass man unter, ich sage jetzt Gleichgesinnte, das ist das falsche Wort, aber halt, ja, Frauen untereinander ist, wo das Gleiche durchmachen. Mhm. Da entstehen auch Freundschaften natürlich, auch langfristig, wo einem irgendwie auch Halt geben können, wo eben Frauen dann auch dort sind, wo eben nicht alles rosarot und schön ist, sondern eben auch sagen, ja, wo einfach fest am Kämpfen sind. Mhm.
Gibt es auch so Gruppen oder Treffen von Leuten, die betroffen sind?
Ja, es gibt Selbsthilfegruppen. Also, es gibt diverse, es gibt noch zu wenig in meinen Augen. Aber ja, es ist eben auch für viele Frauen schwierig, dort das erste Mal zu gehen. Ich weiss es bei mir. Also bei mir ist es lang gegangen, bis ich irgendwann mal gefunden habe, jetzt gehe ich an so ein Treffen. Ich habe es dann sehr befreiend gefunden, als ich mal gegangen bin, von den anderen Frauen ihre Geschichten hören und denken, wow, das ist ja eigentlich wie meine Geschichte. Es gibt noch andere, die das erleben. Das ist schon sehr befreiend gewesen. Und eben, ich habe zu lange gewartet, weil ich einfach Mühe hatte, überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo zu sein, noch einigermaßen oder anzogen und einigermaßen ansehnlich. Ist einfach und dann noch irgendwie eine Lösung habe fürs Kind, wo ich ja damals sehr Mühe hatte, zum abgeben. Ja, das ist schwierig. Aber das ist etwas, was sehr, sehr gut tut. Also das einfach mit anderen reden, die in einer gleichen Situation sind, sei es akut oder sei es vielleicht schon vor langem. Auch das finde ich sehr wertvoll, wenn man von jemandem hört, ich weiss, im Moment kannst du dir nicht vorstellen, dass du je wieder glücklich bist. Aber glaub mir, es wird so sein. Mhm. Und sie ist ja wie das lebende Beispiel dann, oder?
Eben, es hilft mehr, wenn das jemand sagt, was durchgemacht hat, als jemand, der außenstehend ist, eigentlich nicht weiss, wie sich das Ganze anfühlt.
Nein, und vor allem die tun es eigentlich immer so ein bisschen auf den Moment beziehen. Die sagen, aber jetzt denk doch positiv. Mhm. Oder schau für. Aber in dem Moment, wenn man betroffen, akut betroffen ist, dann geht das nicht. Dann bist du froh, wenn du den Tag überlebst. Mhm. Aber ein ehemaliger Betroffener sagt vielleicht nicht, denk positiv, sondern ich weiss im Moment, geht das nicht. Völlig klar, ich weiss ja, wie du dich fühlst. Aber schau mich an, ich habe es geschafft und du wirst es auch schaffen.
Ja. Ja, das ist klingt schön. Jetzt haben wir ganz viel von den Frauen geredet. Reden wir doch zum Schluss noch von den Männern. Die haben das auch zum Teil.
Ja.
Was, hast du Zahlen oder Erfahrungswerte so ein bisschen vom Verein aus?
Also mittlerweile sagt man, dass Männer etwa gleich oft betroffen sind wie Frauen.
Okay.
Es ist einfach so, die haben so ein bisschen wie einen anderen Zeitverlauf. Also oft ist es so, dass wenn es den Frauen dann so ein bisschen langsam besser geht, dass dann die Männer in ein Loch gehen. Also während so eben der Peak bei der Frau oft so in den ersten 6 Monaten ist, ist es dann bei den Männern in den zweiten 6 Monaten. Und bei den Männern ist es natürlich noch viel schwieriger. Also ja, es ist noch viel schwieriger, dass sie darüber reden, weil ich meine, ja, sie haben ja kein Kind auf die Welt gebracht. Also was ist genau jetzt bei dir das Problem?
Ja, ja.
Aber dass eben bei ihnen auch körperlich sehr viel passiert, dass sie zum Beispiel auch hormonelle Veränderungen haben, also zum Beispiel das Testosteron bei ihnen sinkt nach der Geburt,
okay,
weiss man wie nicht. Und auch das, wenn man das dem Mann ein bisschen erklärt, dass es jetzt eigentlich von der Natur gewollt ist, dass er sich ein bisschen schwächer fühlt, ein bisschen häuslicher, ein bisschen, oder? Dann hilft das auch ihnen. Mhm. Und was wir jetzt eben vor allem auch, wir haben kürzlich eine Studie gemacht mit der Hochschule Luzern, dort haben wir herausgefunden, also die haben dann verschiedene Studien angeschaut und man hat dann festgestellt, dass wenn die Mutter betroffen ist, dass die Chance, dass nachher der Vater auch noch in eine postnatale Depression hineingeht, ist bis zu 50%. Also je nach Studie, es ist wirklich auf alle Fälle markant erhöht. Ja. Also das heisst, man muss denen Männern, wo man weiss, dass es der Frau nicht gut geht, muss man eben auch schauen. Und da gibt es noch gar nichts. Also es gibt kein Angebot. Oder es ist halt auch oft so, dass sie wie nicht, sie haben ja nicht irgendwo einen Ort, wo sie regelmäßig hingehen. Also man
eben die Hebammen haben es nicht, die Gynäkologin haben es nicht.
Ja, oder? In dem Zeitpunkt sowieso dann nicht mehr. Hm. Und ja, ich glaube, da gibt es noch unglaublich viel zu tun, dass man eben wirklich auch Angebote definiert, dass man auch Möglichkeiten findet, die Männer abzuholen. Das muss auch vielleicht auf eine andere Art und Weise passieren. Ich glaube, es ist auch oft zum Beispiel hilfreich, wenn das Männer sind. Also Männer brauchen vielleicht auch in dieser Situation einen männlichen Therapeut, oder? Eine männliche Fachperson. Und von denen gibt es halt auch zu wenig. Also ich glaube, da kommt schon noch recht viel auf uns zu. Oder wo wir jetzt auch als Verein sagen, wir wollen die Männer auch mit einbinden, weil sie sind der Hauptunterstützungsfaktor für die Frauen oft, oder? Und ja, es gibt einfach wie nichts, was ihnen hilft. Oder beziehungsweise niemand, der mal fragt, und wie geht es denn auch dir? Und bei uns sind auch immer mehr Männer, die anrufen. Manchmal oder meistens für die Frau zuerst. Sie suchen Hilfe für ihre Frau.
Okay.
Und wir sagen dann halt einfach auch, oder wir haben jetzt das einfach auch eingebunden, dass wir auch immer fragen, und wie geht es eigentlich ihnen? Und dass man das einfach auch ein bisschen versucht, rauszufühlen. Oder ist jetzt wirklich die Hauptsorge um die Frau da, oder ist er wirklich einfach auch fest am Kämpfen? Und das ist oft der Fall.
Ja.
Und dass man dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man vielleicht auch wirklich ein gutes Setup für die Frau gefunden hat und sie auf dem Weg zu der Besserung hat können unterstützen, dass man dann einfach nochmal auch nachhakt, und wie geht es jetzt am Mann?
Hast du das bei deinem Mann dann auch gemacht, oder hast du zu dem Zeitpunkt gar noch nicht gewusst, dass Männer betroffen sind?
Nein, das ist mir noch nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt, dass das so ist. Mein Mann hat extrem gelitten. Ich glaube, er ist einfach wahnsinnig, ein Starken eigentlich. Er hat das so viel auch gegeben, oder? Und hat ist wahnsinnig auch zu kurz in dieser Zeit. Und hat dann, glaube teilweise schon auch wie so ein bisschen sich selber vergessen, also so ein bisschen seine Bedürfnisse und was ist für ihn wichtig vergessen. Und das hat er, und muss er, glaube auch heute noch, wie wieder ein bisschen lernen auch, oder? So ein bisschen prägt durch die Zeit.
Ja.
Dass er jetzt wirklich so in eine Depression verfallen ist, nein, eher nicht, aber so gewisse depressive Symptome, so ein bisschen Antriebslosigkeit und wie nicht mehr mögen, auch ein bisschen gewisse Aggressivität, das habe ich schon auch feststellen können. Ich habe da wie einfach irgendwie, ja, ich bin natürlich auch mit mir selber genug beschäftigt gewesen,
ja,
aber ich wäre auch froh gewesen, es hätte mal ihn jemand gefragt und ihm Hilfe angeboten.
Ja, aber weil man sich das Gefühl hat, er, eben, du sagst, er ist ein Starker, nach aussen hat man es, und wie es vielleicht innen aussieht, oder dass das eine wahnsinnige Anstrengung ist sieht man dann wirklich vielleicht manchmal nicht. Oder sie kommen Lob über, dass sie das so gut machen und können in dem Moment wie nicht sagen, aber eigentlich mag ich auch nicht.
Ja, und es sind auch hohe Erwartungen an die Männer heutzutage. Ich meine, die müssen so präsent sein zu Hause und alles für die Familie machen, erfolgreich im Job, irgendwie halt auch noch fit und alles. Also ich meine, ja, man erwartet auch viel von ihnen, so wie eben bei den Frauen auch, aber bei dem Mann ist es wie noch so, es ist einfach so. Und also erfüllt das gefälligst.
Ja.
Und ja, mal bis daheim. Und vielleicht noch einen Tag, Papi-Tag oder unternehme auch etwas mit diesen Kindern. Und dass die Mann einfach auch einen Anschlag können kommen. Vor allem dann, wenn sie eben noch kranke Frauen daheim haben. Das muss man sich schon bewusst sein.
Frage zum Schluss als Präsidentin vom Verein Postnatale Depression Schweiz. Was wünschst du dir so für die Zukunft von dieser Thematik?
Also ich wünsche mir zum einen, dass Frauen sich nicht mehr schämen über ihre Gefühle reden. Dass, wenn man sie fragt, wie geht es ihnen, dass sie ohne schlechtem Gewissen können sagen, mir geht es nicht gut. Und dass sie dann eben auch können Hilfe annehmen können. Dass sie wirklich auch können sagen, ich glaube, ich schaffe es wie nicht allein. Und auch können sagen, was ihnen vielleicht jetzt in dem Moment helfen würde. Und ich wünschte mir aber auch, dass es irgendwann in der Schweiz ein flächendeckendes Screening gibt, wo man eben bei allen Frauen schaut, 6 bis 8 Wochen, eben beispielsweise beim Gynäkologen, wie geht es ihnen, und dann einen konkreten Behandlungspfad hat. Was macht man mit den Frauen, die eben eine höhere Punktzahl haben, zum Beispiel bei dem EPDS-Fragebogen. Ja, und dass man dann eben konkrete Hilfe anbieten kann. Und dass man einfach so den Leidensweg von diesen Frauen, die so lange oft allein kämpfen, dass man den kann verkürzen kann.
Also ganz weg machen wird er sich nicht lassen, aber also du findest, wenn man nach 6 bis 8 Wochen schon ansetzen kann und ab dann schon Hilfe organisieren, dann ist schon viel. Wie lange ist es bei dir gegangen, bis du die Hilfe angenommen hast?
Also beim ersten Kind ist es, also ich würde sagen, auch bis ich mir wirklich selber eingestanden habe, ist es sicher so 7-8 Monate gegangen.
Also ja. definitiv zu lang.
Ja. Also, und zweite Kind ist mir dann halt sehr schnell klar gewesen, wo die Gefühle wieder gekommen sind. Mhm. Aber ja, also so schnell wie möglich, dass man wirklich, auch wenn man das beobachtet bei sich, dass man eben vielleicht mal so einen Test macht, dass man darüber redet, dass man vielleicht auch mit jemandem, man kann auch bei uns zum Beispiel mal anrufen, wir sind ja alles, also wir haben eine Psychologin im Vorstand, mit der kann man ein Gespräch haben, kostenlos, aber wir sind, alle anderen sind Betroffene. Und manchmal hilft es einfach mal mit Betroffenen zu reden und zu fragen, wie war das bei dir gewesen?
Ja.
Ja.
Und eure Telefonzentrale ist zu Geschäftszeiten offen?
Oder? Ja, also wenn wir mal nicht erreichbar sind, dann kann man uns immer eine Nachricht hinterlassen. Wir schauen, dass man innerhalb von 24 Stunden einfach dann uns zurückmeldet. In der Nacht kann man uns nicht erreichen, aber sonst ja, schauen wir schon, dass wir wirklich gut erreichbar sind, weil wir einfach selber wissen, dass wenn du dann in dieser Situation bist, dann kannst du nicht eine Woche warten.
Ja.
Das geht einfach nicht. Ja.
Sagst du noch schnell die E-Mail-Adresse oder die Webseite?
Also die Webseite ist www.postnatale-depression.ch.
Super.
Ja, und die Telefonnummer kann ich so schon auch sagen.
Gerne.
Die ist 044 27 25 55.
Super. Hoffen wir, dass sich Leute schnell melden, wenn sie das Gefühl haben, irgendetwas ist bei mir nicht so, wie ich es mir wünschte.
Das wünsche ich mir so, ja.
Sehr gut. Danke vielmals, Andrea.
Danke auch vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauben wird.